Willkommen zu einer neuen Folge auf einen Kaffee mit hier im Blasmusik-Podcast. Ein Kleinformat, das ich relativ regelmäßig, unregelmäßig mache. Und hier treffe ich mich mit meinem Gast oder mit meinen Gästen und spreche meistens nur über ein Thema. Heute ist es etwas anders. Ich spreche mit Georg Prange. Das hatten wir schon relativ lange vor. Es sollte eigentlich um seine neue Solo-CD gehen, weil ich die total spannend finde. Sie heißt Looking for Telemann und verbindet neue Musik mit alter Musik. Aber weil es so lange gedauert hat, bis wir einen Termin gefunden haben und Georg gerade von der European Championship für Brassbands aus Stavanger zurückkam, haben wir uns zunächst darüber unterhalten. Es gibt in der Folge wieder einiges auch zu hören und was die CD jetzt mit Telemann und Euphonium zu tun hat und welche Rolle dabei vielleicht auch ein Drag Queen Festival spielt, das erfahrt ihr jetzt hierbei auf einen Kaffee mit Georg Prange. Frage, wie trinkst du deinen Kaffee?
Mit einem Schuss Milch, ohne Zucker.
Ist mal keiner, der schwarz trinkt. Normalerweise sagen alle im Moment immer, sie trinken schwarz.
Ja, na, das ist mein Humor und das reicht.
Okay. Georg, du warst ja jetzt übers Wochenende auf Brassband-Wettbewerb in Stavanger. Und wann bist du zurückgekommen gestern?
Heute Morgen um 2:30 war ich zu Hause. Ich hatte gestern noch einen Tag quasi frei in Stavanger, ja, weil mein Flug erst abends ging. Und ich musste noch dort bleiben für diese Award-Ceremony. Da musste jemand von unserer Band da sein und die Band ist aber schon früher geflogen und ich blieb alleine dort.
Das klingt so schlimm, wenn du sagst, ich musste da bleiben für die Award. Also ihr habt ja dritten Platz, gell?
Ja, genau.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank. Ich musste da bleiben, weil ich habe gewonnen. Ja, ja. mit wem bist du da angetreten?
Mit der Catch Basin Brass Band Innsbruck.
Die ist neu, oder? So wie ich das verstanden habe.
Ja, also das ist eine Jugendbrassband und die erneuert sich ja immer selbst, weil es da ja dieses Alterslimit gibt.
Ja.
Neu ist sie deshalb, weil mein Vorgänger, der hat mit der Band diesen Wettbewerb schon dreimal gewonnen in Folge. Und dann haben wir jetzt einen relativ großen Einschnitt gehabt vor 2 Jahren. Und jetzt sind fast 70% neue Mitglieder oder manche, die auf neuen Stühlen sitzen, inklusive mir als neuen Leiter. Okay. Und deshalb ist die Band eigentlich total neu oder fühlt sich zumindest komplett neu an. Und ja, deshalb ist dieses erste Antreten jetzt auf der größten Bühne gleich, das war schon sehr speziell. Für mich auch, ich habe auch noch nie einen Wettbewerb dirigiert. Das war schon was Besonderes und da gleich auf Platz 3 zu kommen, macht uns mega glücklich.
Ja, lass uns ganz kurz zurückgehen, weil ich bin mir nicht immer so sicher, wenn man über Brassband spricht, ob jedem klar ist, was das immer so heißt, wenn du sagst, da sitzen jetzt welche auf neuen Stühlen. Vielleicht muss man da so ein bisschen erklären, dass es in der Brassband gibt es ja ganz, ganz klare Arbeitsaufteilung. Das ist ja jetzt nicht so wie in einem symphonischen Blasorchester, okay, der erste spielt vielleicht mal Solo, aber das war es ja dann im Endeffekt schon. Aber in der Brassband gibt es ja schon sehr zugeordnete Aufgabengebiete.
Ja, genau. Also was ich damit meinte war, dass Jugendliche oder Kinder, die Jüngsten sind ja bei uns 13, dass die von den zweiten oder dritten Stimmen vielleicht vorrücken auf eine Solo-Stimme, Solo-Cornett, also die erste Cornett-Stimme, oder dass jemand auf das Repiano-Cornett vorrückt oder jemand auch das Sopran-Cornett bekleiden muss natürlich. Das meine ich mit auf anderen Stühlen sitzen und somit ganz andere Aufgaben zu bewältigen hat, also bisher gewohnt war vielleicht. Das macht es dann schon spannend, weil ja, zuerst fährt man Slalom-Ski und dann plötzlich bekommt man einen Abfahrtsski und muss mit 140 runterbrettern. Das fühlt sich anders an.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich finde auch, man hört auf jedem Stuhl auch anders. Das ist irgendwie, ich war jetzt am Wochenende auch auf Brassband. Und wir, ich darf jetzt seit längerem mal wieder relativ regelmäßig Repiano machen. Und ich finde es immer wieder spannend, je nach Location, was man so hört. Also manchmal hört man halt dann auch gar nichts mehr vom Rest. Irgendwie so.
Ja, je nachdem, wie fit der Sopran-Kornettist neben einem ist. Vielleicht
ja, gut.
auch.
Ja, der ist sehr fit, aber wir haben in so einer Kirche gespielt und immer, also wenn ich gespielt habe, habe ich von vorne nichts mehr gehört. Das war dann irgendwie so, dann sitzt du so da und weißt gerade nicht, zu laut, zu leise, irgendwie, also es schwimmst ein bisschen.
Das ist auch beim Wettbewerb natürlich total spannend. In diesen großen Konzertsälen, das kann so und so sein. Und für die Kinder und Jugendlichen dann natürlich nochmal spezieller, die solche Säle ja gar nicht gewohnt sind. Zumindest in meiner Band waren die meisten das jetzt nicht gewohnt. Und ja, ich habe sie schon darauf eingestellt und wir haben im Vorfeld auch schon in anderen Locations geprobt, dass sie sich an diese anderen Akustiken auch gewöhnen können und dann nicht komplett ausflippen, wenn sie mal anders hören, als sie es gewohnt sind.
Wie lange hat man da Zeit? Also gibt es da ein Einspielstück? Ich war nur einmal auf einem Wettbewerb bei Brass Band. Ich glaube nämlich nicht, gell? Das ist raufgehen, spielen, gell?
Ja, man hat schon hinter der Bühne noch 20 Minuten Zeit, ja, auf so einer Probebühne sich nochmal kurz einzustimmen, aber dann,
Aber
ja.
Die ist ja anders als die Wettbewerbsbühne dann.
Ja, das ist so. Backstage, ja, richtig.
Das ist natürlich schon sehr, sehr spannend. Was ich natürlich immer sehr sympathisch bei Brassband-Wettbewerben finde, ist, dass, also ich gehe davon aus, dass das da auch so war, dass quasi die Pflichtstücke alle hintereinander kamen. Jede Band. Oder habt ihr euer Programm einmal durchgespielt?
Also bei jungen Brassband ist es so, dass man 25 Minuten Zeitlimit hat.
Ja.
Und da muss das Pflichtstück enthalten sein, aber man spielt das ganze Programm in einem Stück.
Okay.
Ja.
Okay.
Genau, in der Champions Section natürlich, wie du sagst, ein Tag Pflichtstück, nächster Tag Own Choice.
Ja, okay.
Genau.
Wie bereitet man 13-Jährige auf sowas vor? Weil ich finde, das schon, ist ja schon eine Hausnummer auch.
Ja, ich meine, natürlich, europäische Bühne.
Ja.
Wie bereitet man es da vor? Also ich versuche es im Guten, möglichst tief ins Stammhirn zu brennen, damit dann gewohnte Abläufe dann einfach schlagend werden sozusagen. Und natürlich auch mit, ich versuche, meine Devise ist, mit Freude an die Sache heranzugehen. Natürlich, der Wettbewerb ist ja klar, man geht dahin, um zu gewinnen, aber nicht nur, der Weg ist auch ein bisschen das Ziel. Und ich habe versucht, das irgendwie sehr positiv, so wie ich es halt sehe, zu vermitteln. Die Möglichkeit, auf dieser europäischen Bühne zu spielen, da nach Norwegen zu fliegen und 2 Tage dort zu sein, das ist alles eigentlich Luxus. Und wir haben uns auch so ein bisschen Videos angeschaut von den letzten Jahren, um uns darauf einzustimmen. Und das hat schon nochmal einen Motivationsschub gegeben. Und ja, da waren sie dann ganz gut geeicht und haben sich dann mega gefreut. Das Konzerthaus liegt ja direkt am Meer. Und vor dem Konzerthaus haben dann Kreuzfahrtschiffe angelegt und so. Also die Kulisse war unglaublich. Die Kids sind da mal aus dem Staunen nicht rausgekommen. Und ja, das war einfach eine schöne, runde Sache. Und sie konnten es genießen und waren dann auf der Bühne, aber auch sehr fokussiert.
Wie oft probt ihr?
Wir proben eigentlich einmal wöchentlich.
Ah, okay.
Für 2,5 Stunden. Genau. Aber in den Ferien natürlich nicht. Aber es gibt dann auch öfters mal Probensamstage, wo wir dann länger proben. Und 3 Vorbereitungskonzerte hatten wir.
Ah ja, also das heißt, wie lange bereitet ihr euch jetzt schon auf den Wettbewerb oder habt ihr euch auf den Wettbewerb vorbereitet?
Ja, eigentlich seit ich das Ruder übernommen habe, das war im Oktober 23, also 1,5 Jahre quasi. Wobei dann natürlich immer Ferien, Osterferien, Weihnachtsferien, Sommerferien und so.
Ja.
Also Netto-Spielzeit gar nicht so lang eigentlich. Dafür, dass wir so viel Personal sind, Neues. Und auch für mich, ich musste auch mal erst abtasten. Wie funktioniert der Haufen? Was kann ich fordern? Wie wird das Pflichtstück sein? Da stellt man sich ja dann Fragen, auf die kommt man ja, wenn man nicht Dirigent ist, gar nicht drauf. Das beschäftigt einen dann sehr. Was kann ich machen? Überfordere ich sie? Wie wird das Programm laufen? Ein Solist muss dabei sein. Was für ein Solostück wähle ich? Was kann die Band gut begleiten? Was kann der Solist gut bieten? Ja, das da kommt ein ganzer Fragenkatalog auf einen zu, den ich bis jetzt noch nicht kannte.
Welches Solostück hattet ihr?
Wir hatten Brasilia Posaunen-Solo, Robin Dewhurst, so ein bisschen Latin-Nummer. Ziemlich fordernd für den Solisten und auch für die Band. Nicht einfach, sehr schnell, sehr schwere Tonarten. Genau, aber ein spannendes und lässiges Stück.
Okay, und was war das Pflichtstück?
Northern Passages hat das geheißen von Jethiel Donne.
Geh nicht.
Ja, das wurde extra für diesen Wettbewerb
Ja.
geschrieben, wie jedes Jahr. Ja.
Okay. Was war für dich die größte Herausforderung jetzt am Wochenende selbst?
Persönlich oder für die Band?
Beides?
Persönlich war die größte Herausforderung eigentlich wirklich die Energie aufzubringen, wirklich dann voll da zu sein und wirklich alles geben zu können, weil ich in den letzten Wochen sehr, sehr viel zu tun hatte und gemerkt habe, dass mein Batteriestand so etwas nach unten geht. Deshalb musste ich mich jetzt wirklich darauf zuspitzen quasi. Es hat aber super funktioniert. Ich war am Samstag, als wir noch nicht spielten, war ich so müde. Mein Körper hat richtig runtergefahren, obwohl wir im On-Choice-Wettbewerb drin saßen von den Championship-Bands. Aber am Sonntag war ich dann voll da. Und ja, es ist auch gut, sich auf sowas verlassen zu können. Als Musiker, wenn man weiß, wenn dann Tag X da ist, dann funktioniert man. Und für die Band, die größte Herausforderung war, oder für mich und die Band, weil ich das ja, diesen Ablauf alles noch nicht kannte, aus der Dirigentensicht, wirklich die Band auf diesen Tag hin zu timen. Und in den Proben nicht komplett auszurasten, wenn manches nicht funktioniert. Eine Woche vorher, es muss ja dann erst funktionieren.
Ja.
Ja, so dieses Timing zu erwischen, damit man nicht über dem Zenit dann schon ist.
Und wie bleibt man dabei ruhig? Also ich kenne das ja selbst von meinem Musikverein, wenn dann so ein, zwei Wochen vorher, wenn du denkst, okay, jetzt müsste es langsam mal so eine Stufe mehr kommen. Und man denkt so, ah, okay. Und man muss immer das Gleiche sagen, habe ich dann immer so das Gefühl, so, oh, das haben wir doch jetzt schon fünfmal irgendwie. Schreibt es euch halt rein, denkt halt dran. Ich hab natürlich jetzt auch schon so ein bisschen gelernt, ich vertraue. Mein Orchester sagt natürlich immer, die sind eine Turniermannschaft, aber ich wäre manchmal ganz froh, wenn so ein bisschen früher das noch so einsetzen würde.
Ja, also mir ist jetzt auch nichts anderes übrig geblieben, um ehrlich zu sein, als zu vertrauen, dass das dann funktioniert. Wir haben letztes Jahr schon Konzerte gespielt und das war dann auch immer sehr, sehr ordentlich auf der Bühne dann. Natürlich von bis, aber prinzipiell hat das immer funktioniert. Ja, Vertrauen haben und ja, was nützt es oder was hilft es, wenn man da die Flinte ins Korn wirft oder schreiend durch den Gang läuft?
Ja. Ja, aber ich finde es so schwierig, weil wenn man selber spielt, weiß man ja, was man alles machen muss, um da fit zu sein. Und da kannst du ja eigentlich nur von außen zugucken, teilweise, wo du dir denkst, mach doch das. Es wird euch echt helfen. Macht's doch einfach.
Ja, man natürlich redet man mit gewissen Positionen dann oder wenn es nötig ist, wenn irgendwas zu besprechen ist. Und ich sage auch, ich bin da ganz offen und ehrlich. Ich sage auch, wie es mir geht da vorne draußen und kommuniziere es und auch meinen Frust, wenn was nicht klappt, zum 10. Mal oder so, was jetzt natürlich ich übertreibe,
Ja.
was jetzt nicht, aber du verstehst, was ich meine.
Ich gehe ja, klar. Ich glaube, das versteht jeder Dirigent da
Ja,
draußen.
ich glaube, also ich bin ja so ein bisschen neu in dem Dirigentenbusiness, aber ich denke, je authentischer man selber ist, desto mehr kommt es auch an. Was ich immer ganz schlimm finde, ist, wenn die da sitzen, zusammengestaucht werden für das Fehlen der anderen zum Beispiel.
Ja.
Das ist so ein Generalfehler, glaube ich. Ja. So, es ist total spannend, viel Neues und ich möchte auch irgendwie mich noch weiterbilden in der Hinsicht, weil ich da auch ja, noch Potenzial sehe, um das besser führen zu können. Vielleicht hast du ein paar Tipps für mich.
Das machen wir mal off-record. Aber wie war das für dich rein schlagtechnisch? Waren da Herausforderungen da oder sagst du, okay, das war eigentlich, ist jetzt eher weniger das Ding
Das
gewesen?
ist eher weniger, da bin ich irgendwie recht fit. Also, das ist nicht so das Problem, glaube ich. Für mich ist eher das Thema bei Brassband natürlich Balancen. Ja, solche Sachen einzutarieren, diese Feinjustierung. Weil ich bin ja 18 Jahre fast auf dem Euphonium gesessen, in verschiedenen Bands. Und da hast du natürlich auch eine ganz andere Position und Hörgewohnheit, wie das klingen soll, wenn es gut klingt. Und
Ja.
da, ich meine, du stehst ja nur einen Meter oder 2 Meter vom Solo Euphonium Stuhl entfernt als Dirigent, aber trotzdem, das Hörerlebnis ist komplett anders. Und deshalb, ja, war das auch für mich ein Lernprozess, zu hören, wie klingt es, wenn es wirklich gut klingt. Und die Band klingt richtig gut. Die klingt richtig gut.
Gibt es Aufnahmen von euch vom Wochenende?
Es gibt von meinem Vorgänger, ja, gibt es natürlich Aufnahmen, die auf YouTube sind. Die sind da von ihren 3 Europameistertiteln, die sind CD-reif. Also das ist so gut. Das
Okay.
ist richtig gut. Ich kann es nur jedem empfehlen. Catch Bass in Brass Band Innsbruck.
Verlinke ich in den Shownotes.
Sehr gut, danke.
Mache ich auf jeden Fall. Wie war das, als du die Band übernommen hast? Das sind ja Jugendliche. Ich finde das ja dann nochmal schwieriger, irgendwie so die auf einen Nenner zu bringen. Wie beginnst du die Proben?
Wir spielen ein Choral. Ich sage dann kurz, was der Fahrplan ist für die Probe. Dann gehen wir gleich in medias res. Also
Okay.
das Choralspielen ist wirklich, bin ich drauf gekommen, auch schon länger, lange her, wirklich was Zentrales. Da wird so viel geschult. Balancen, Timing, Farben, Vibrato, you name it. Da stehen wir irgendwie drauf. Macht ihr das auch, Choräle?
Ja, auf jeden Fall. Also,
Ja.
bei uns muss man ja dazu sagen, wir haben ja immer nur Samstagsprobe, 6 Stunden. Nee, stimmt nicht, ist länger meistens, 7 Stunden. Dann sonntags nochmal so 4 Stunden und dann wird 2 Stunden Konzert gespielt und dann sehen wir uns 3 Monate nicht. So,
Ah, wow.
also, so läuft
Okay.
das irgendwie.
Okay.
Ja, also wir fangen immer mit einem Choral an. Meistens blöderweise immer mit dem leisesten. So, dass er gleich so in den ersten 4 Takten schon 5-mal abgerissen worden ist, weil es zu laut ist, irgendwie.
Ja.
Und wir immer so, komm. Aber er hat ja recht. Also, genau, und dann wird lang am Klang gefeilt, weil er natürlich, weil er sagt, okay, wenn wir das gefunden haben, dann können wir auch den ganzen schnellen Kram machen, weil dann kannst du dich halt so. Genau, also da wird schon lang rumgemacht,
Ja.
tatsächlich. Ja. Um auch einfach, also gerade als wir in der Kirche waren, haben wir natürlich dann auch gerade mit dem Choral gut auschecken können, okay, wie leis sollten wir, wie leis können wir und wo
Ja.
ist halt auch nach oben hin das Maximum, ohne dass es dir halt alles auseinander feuert irgendwie.
Ja,
Ja.
klar.
Genau, ich wollte ja, nee, bleiben wir nochmal ganz kurz bei Stavanger. Wer war die beste Band für dich?
Ja, wir haben leider nur die ersten 4 gehört am Samstag, weil wir dann selber Proben gefahren sind. Das Ritual hat begonnen mit Own Choice, mit Gabrielli Fantasy. Das
Okay.
war unglaublich. Die Klarheit in der Technik und diese Brillanz und diese Präzision war unfassbar. Wer ja sehr gut gespielt hat, die waren bei den ersten 4 Bands dabei, die ich gehört habe, waren die Schotten, die Corporation Band mit Katrina Marcella, die unglaublich energetisch dirigiert hat. Die haben wir ja 2010 in Linz beim Solistenwettbewerb begleitet mit der Brassband Fröschel Hall, Glenn van Looy, sie und Harmen van Hoorne, den Kornettisten. Glenn hat damals gewonnen und Katrina war, glaube ich, weiß nicht mehr, ob sie zweite oder dritte war, auf jeden Fall, die kenne ich schon länger. Und es war richtig cool, sie da zu sehen. Es war ja ein Novum, gell? Die erste Dame, die im Championship-Level die dirigiert hat auf europäischer Ebene.
Okay.
Also sie hat da Geschichte geschrieben und die haben gespielt Jesus in Tibet von Simon Dobson. Und das war richtig gut. Das war richtig cool. Fodens hat es auch gespielt als Band Nummer 2. Und der Unterschied war für mich klar. War richtig cool. Und auch ein tolles Stück. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es ist sehr
Nicht gut
cool.
genug, glaube ich. Also ich habe das,
Ja.
glaube ich, einmal gehört, aber nicht
Dobson.
gut genug. Ja.
Dobson ist sowieso super. Wir haben Horror-Show gespielt mal mit der RET. Mit der haben wir uns für die Europeans qualifiziert. Super Stück. Ja, geiler Komponist.
Okay, wer hat gewonnen? Ich glaube Willebrook, oder?
Willebrück hat gewonnen, ja.
Ja.
Genau. Und Kevin van Geel, der Soloeufonisten-Kollege. Kollege, hat den Solistenpreis bekommen. Naja, freue mich sehr. Wir haben vorher noch kurz gequatscht, im Konzerthaus. Super netter Typ.
Okay. Aber spielst du eigentlich noch Brassband? So
Nein.
wettbewerbsmäßig? Nee, gell?
Nein, gar nicht mehr. Ich habe im Dezember 23 aufgehört, selbst in der Brassband zu spielen.
Warum?
Ja, es war einfach Zeit. Also ich habe, wie gesagt, 18 Jahre irgendwie sehr viel investiert für die Brassband. Und habe das wirklich geliebt. Ich liebe das nach wie vor, aber du weißt, ich habe Familie und möchte auch viele meine eigenen Projekte auch machen, die ich noch so im Holster habe. Und Brassband ist sehr zeitintensiv und das ging sich halt leider dann nicht mehr aus. Ja. Und es war einfach Zeit für was Neues. Ich habe das sehr, sehr geschätzt und wahnsinnig viel gelernt und auch viel zurückbekommen. Aber auch auf wahnsinnig viel verzichtet, auch Familienfeiern und Jubiläen und whatever. Genau, das hat sich einfach jetzt erledigt.
Ja.
Zeit für neue Ufer, neue CD und so.
Da kommen wir gleich hin. Gute Überleitung gemacht. Eine Frage habe ich noch, weil ich mir das immer wieder stelle. Diese ganze Brassband-Szene lebt ja schon sehr, sehr von diesem Wettbewerbsding. Wir sind ja eine Brassband, die Wettbewerbe kategorisch nicht machen. Aber liegt aber auch daran, das muss man ganz klar sagen, wir sind eine Projekt-Brassband. Wir spielen halt ein Konzert und also dazu müsste man, glaube ich, auch öfter zusammenkommen. Und dadurch ist dieses Niveau ja auch unfassbar hoch. Also das ist ja teilweise abartig, was da gespielt wird und auch in welcher Brillanz. Das wird ja nicht einfach nur dahin geschmiert, sondern das wird da ja schon auch ordentlich dahin gezimmert. Ich frage mich immer, warum es das so nicht im symphonischen Blasorchester gibt. Kannst du dir das erklären?
Also ein Aspekt ist für mich eigentlich klar. Diese Brassbands waren aber relativ früh reglementiert in ihrer Besetzung. Und dadurch haben natürlich auch die Komponisten ganz genau gewusst, für was sie schreiben. Und dadurch ist es natürlich auch vergleichbarer.
Ja.
Die Besetzung im Symphonischen Blasorchester ist ja vielleicht nicht immer gleich oder ist die standardisiert? Gibt es da Standards?
Nee, eigentlich nicht.
Ja, dann ist natürlich 60 oder 100 Mann ein Unterschied,
Ja.
das dann zu bewerten. Das ist vielleicht eine Sache und ja.
Aber also die Wettbewerbe sind ja da, aber man könnte ja, also ich kenne ja viele Vereine, die tun sich ja überhaupt schwer, überhaupt zu sagen, wir gehen da hin. Also so dieses,
Ach so, du
wir
meinst dieses
vergleichen
Feuer,
uns, ja,
dieses.
dieses, ja, wir vergleichen uns und nächstes Jahr sind wir noch besser und so, das spüre ich da nicht so ganz.
Naja, vielleicht ist es einfach historisch gewachsen, oder? In England,
Ja.
auch mit diesen Jobmöglichkeiten, die es ja gegeben hat, wenn man da gut gespielt hat,
Klar, ja.
ja, einfach sich ein besseres Leben irgendwie zu erarbeiten über das. Vielleicht ist es da einfach so verankert,
Das kann natürlich sein.
dass es daher kommt.
Ja.
Was ich schon merke, ich glaube zu merken, dass es schon eine Mentalitätssache auch ist. Also in Österreich gibt es ja ein Brassbandwesen, aber ein sehr überschaubares. Und was ich immer so mitkriege, je weiter südlich wir da auch gehen, da wird das alles immer so ein bisschen lascher. So eine österreichische Lösung, nicht Fisch, nicht Fleisch, so ungefähr. Und da, ich meine, die Schweiz, Skandinavien, England, das sind jetzt schon eher, wie soll ich sagen, Länder, die das eher genau nehmen, so prinzipiell, Schweizer Uhrwerk, deutsche Gründlichkeit. Bei den Skandinaviern weiß ich keinen Spruch, aber und also mein Eindruck ist schon, dass du weißt ja, wie Brassband ist, das ist sehr fordernd und zeitintensiv und das muss man wirklich wollen und sich da 100% hingeben, sonst wird es nichts. Und da tut sich der gemeine Österreicher, sage ich jetzt einmal, tut sich da vielleicht schwerer als ein Schweizer.
Okay.
Ja, so
Bin
ist
sehr
mein.
okay, ich bin gespannt. Ich spreche morgen mit, ich weiß nicht, ob du sie kennst, Dee Boyd, die ist Cornetistin, kommt aber eigentlich aus Australien, hat dann da studiert und auch in Deutschland studiert und ist jetzt im Schwarzwald, hat da auch eine Brassband aufgemacht und macht viel Musikschule und so. Und genau, wir reden morgen und ich will vor allen Dingen natürlich auch mal wissen, wie das so in Australien ist und was so. Also ich bin, weil Australien hat ja auch witzigerweise eine Brassband-Szene.
Ja, und Neuseeland, ja, als englische
Genau.
Kolonie
Ja.
quasi. Und dieser Harmen van Hoorne, der Cornetist, der Belgier, der lebt dort. Ich glaube, in Neuseeland spielt der in der besten Brassband oder dirigiert die.
Okay.
Genau, vielleicht kennt sie den ja sogar.
Ja, da frage ich morgen gleich mal nach.
Genau. Und sagen mir dann, was sie gesagt hat. Oder ich höre es dann an, was sie
Genau.
gesagt hat.
Das ist die richtige Lösung. Du hast schon angesprochen, du hast Projekte, die du umsetzen willst, unter anderem auch CDs und es gibt ja eine neue CD, wobei so neu ist sie gar nicht mehr, die ist ja jetzt auch schon Vierteljahr draußen.
Ende Jänner kam sie raus.
Ja, genau, dann ist das ungefähr ein Vierteljahr. Genau, und wir haben es nur zeitlich nie geschafft, früher mal zu reden.
Ja.
Du hast einfach zu viel zu tun.
Ja, tatsächlich.
Genau, die heißt Looking for Telemann und hat das abgefahrenste Cover, was ich seit langem gesehen habe. Und finde es wirklich cool. Ich habe das am. Genau, nee, heute ist ja schon Dienstag. Am Sonntag haben wir gespielt, habe ich es unserem Baritonist gezeigt. Der ist nämlich auch Grafiker. Und hab ich gesagt, wie findest du
Ja.
denn das? Auch sehr geil.
Okay.
Also.
Freut mich.
Fangen wir erstmal mit dem Titel an: Looking for Telemann. Warum Telemann? Ist ja jetzt nicht unbedingt. Also, da kommt man ja nicht sofort drauf, wenn man Euphonium denkt.
Ja, das war einfach, es gibt ein Stück auf der CD, das so heißt, weil ja diese Telemann-Geigenfantasie verarbeitet ist in diesem Stück. Und ich habe diese Fantasie, da gibt es eine Adaption von Roland Cembali für Euphonium. Und die habe ich eingespielt. Und das Konzept der ganzen CD ist ja alte Musik quasi oder ältere Musik gegen neue Musik. Und das Euphonium, oder dieses Spannungsdreieck sozusagen. Und jeder dieser Komponisten, die ich ja beauftragt habe mit dem Werk, genau, hat was angelehnt an dieses Werk schreiben sollen. Und bei Martin Rainer, der diese Telemann-Geigenfantasie zugeordnet bekommen hat, ist dann eben dieses sehr moderne Werk Looking for Telemann dann rausgekommen. Und der Titel war einfach, ja, eigentlich sehr passend und dieses Cover mit dem Gesicht und ja, das einen anschaut, ist dann schon sehr stimmig, finde ich.
Warum Maler? Also ich habe es total gefeiert, als ich es gelesen habe, aber warum?
Ja, das haben mich schon mehrere gefragt, weil ich liebe Maler einfach und ich wollte immer schon Malerlieder aufnehmen. Maler holt mich einfach wahnsinnig ab. Also ich habe im Jugendorchester einige Sinfonien spielen können. Erste, zweite, fünfte, sechste, neunte, als Posaunist noch. Und ja, das ging ja immer wahnsinnig tief. Also ich habe da immer fast geweint dann nach dem Schlusston. Und ja, das war einfach immer ein großer Wunsch, Lieder ohne Text, natürlich schwierig als Instrumentalist zu interpretieren. Aber ich wollte bewusst eben versuchen, so viel Gefühl reinzulegen, dass da auch was rüberkommt. Ich hoffe, das ist gelungen.
Auf jeden Fall. Also ich feiere die total.
Danke dir.
Was war für dich das herausforderndste Stück auf der CD?
Ja, schon das Looking for Telemann mit diesen modernen Spieltechniken, die er da verlangt hat. Da haben wir uns schon gemeinsam ein bisschen den Kopf zerbrochen, wie wir das am besten umsetzen, diese Sounds, die er da gerne haben wollte. Von dem her das. Und auch der Marais, die Folia mit den Variationen. Da waren schon auch ein paar dabei, die mich ein bisschen beschäftigt haben. Aber die ich sehr liebe, also diese Musik ist ja, dieser Groove, es ist unbeschreiblich. Also, weiß nicht, ob du das kennst, Jordi Savall, spanische Folia, so.
Nee, leider
Ach.
nicht.
Also, wer glaubt, dass Groove erst mit R&B Musik erfunden worden ist, der muss sich mal Musik aus dem 16. Jahrhundert anhören oder 15. Jahrhundert. Da geht's ab.
Aber wie lange hast du jetzt dich auf diese CD vorbereitet?
Ja, eigentlich war das ein End-Corona-Projekt sozusagen, das ich dann aber kurz auf Eis legen musste, aus anderen Gründen. Aber die Kompositionen sind dann ab 2022 entstanden. Genau, also das war schon länger in meinem Kopf, was zu machen. Und das hat sich ja dann so irgendwie gefunden, dann nach dem Brainstorming sozusagen. Und dann bin ich eben an die Komponisten und die Komponistin herangetreten. Und als die Werke dann fertig waren, dann hat es noch 1,5 Jahre ungefähr gedauert, bis ich das alles fixieren konnte.
Wie viele Tage nimmst du dann auf? Oder machst du das alles an einem Tag? Einmal durch alles?
Also bei der CD waren wir wirklich schnell, weil auch zeitlich gebunden, zwecks Saal. Am ersten Tag haben wir 10 Stunden aufgenommen und am zweiten Tag 5 und das war's.
Okay, das sind, lass mich gucken, wie viele Nummern drauf?
29.
29.
Knackig, gell?
Chapeau, Herr
Ja,
Brandner.
und ich frage mich bis heute, wann ich die Zeit gefunden habe, das zu üben. Weil
Das kommt ja noch dazu, ja klar.
ich habe ja voll gearbeitet und die Family und andere Sachen. Und ja, es musste irgendwie gehen. Und es hat funktioniert, aber auch das war ein Kraftakt. Also erst nach der CD-Aufnahme habe ich dann so eine Woche irgendwie gespürt, hoppala, das war jetzt doch anstrengender als gedacht. Im Moment funktioniert man dann natürlich, oder?
Ja.
Weil da hängt ja viel, viel zusammen, auch finanziell und so. Aber im Nachhinein habe ich dann schon gemerkt, das war jetzt eigentlich richtig krass für mich energetisch.
Ja. Ja, also 10 Stunden aufnehmen ist natürlich ja auch konzentrationstechnisch. Also jetzt mal
Ja,
unabhängig von Ansatz oder so, aber das ist ja konzentrationstechnisch, du wirst ja nicht fitter im Laufe der.
Ja, also das Hauptproblem ist wirklich die Konzentration dann. Also du hast ja den Weißton in der Sendung gehabt, deshalb weißt du ja, dass das mit dem Üben und Ansatz bei den Posaunisten und Balkonisten nicht so tragisch ist.
Ja, hat er ja gesagt.
Die Lippe hat gehalten,
Ja.
weil er hat ja gemeint, ich spiele ja deshalb bei Euphonium, weil das so einfach ist.
Ja.
Dann kann man auch mal 10 Stunden aufnehmen.
Oder hast du dich vorher beraten lassen und hast dir einen Plan schreiben lassen, wann Pause machen musst?
Ich habe tatsächlich mich im Vorfeld mit Plänen vom Tommy vorbereitet, ja.
Ja?
Eine gewisse Zeit lang, ja.
Cool.
Ja.
Ich überlege gerade, man müsste ja mal durchrechnen, wie lange du dann bei 29 Stücke Zeit hast, wirklich bei 15 Stunden durch 29, das ist ja echt nicht viel Zeit. Also da.
Ja, manches ging dann schneller, natürlich, wie es
Ja,
halt so
das
ist.
ist klar, gut, manches ist auch kürzer und so, aber trotzdem,
Ja.
das ist ja im Schnitt trotzdem nicht lang.
Na, ja,
Krass.
das war schon eine Hauruck-Aktion, würde man sagen, ja.
Okay. Und lass uns nochmal auf dieses unfassbar geile Cover zurückkommen. Das war deine Idee, hast du mir gesagt, gell?
Ja.
Wie bist du denn darauf gekommen?
Ja, wirrer Künstlergeist, ich weiß es nicht. Ich wollte einfach diese Thematik auch optisch wiedergeben am Cover. Und ja, mir ist dann einfach ja, der Gedanke gekommen, wie mache ich das? Ja, Gesicht teilen. Zuerst hab ich gedacht, die eine Gesichtshälfte von der Pianistin und die andere von mir. Aber das war dann logistisch irgendwie schwer zu vereinbaren mit der Visagistin und der Fotografin. Und dann habe ich mir gedacht, dann mache ich das halt alleine. Und das Foto wurde dann, also es wurde zuerst eine Hälfte geschminkt. Eine Stunde lang, dann gibt es ein Foto, dann das abgeschminkt und dann die andere Hälfte wieder Foto und dann hat es der Designer zusammengeklebt.
Ich finde es geil. Also wenn du einmal irgendwann so auf der Bühne stehst, ich würde so
Also
feiern.
das Geile war bei meiner CD-Präsentation in Kitzbühel, da sind ältere Damen gekommen und meine Frau stand da mit den CDs vor dem Saal und so. Und die sind dann zu ihr hin und haben sie gefragt, wo denn heute dieses Drag-Festival stattfindet. Also die wussten wirklich nicht, dass das ein Euphonium-CD-Präsentation ist, sondern die haben das Gesicht gesehen und dachten sie kommen jetzt zu einem Drag-Queen-Festival.
Ach, geil.
Ja, das habe ich auch super gefunden.
Ja,
Jawohl.
super.
Ja. Aber es hat ihnen
Enttäuschend dann.
gefallen.
Also, okay, gut. Neue Marktlücke. Also, wenn du neue Konzertformate suchst, versuch's
Macht
mal so rum.
niemand.
Ja.
Macht niemand.
Wie oft warst du jetzt live auf der Bühne mit dem Programm?
Tatsächlich nur bei der CD-Präsentation jetzt, weil
Das ist ja
dazwischen
schade
und so.
eigentlich.
Ja, aber es kommt noch. Aber es war jetzt eben im Vorfeld für diese Brassband-Meisterschaft wirklich sehr, sehr dicht. Und am Mozarteum auch, es war ja dieses Thielemann-Projekt noch am Haus mit der Bläserphilharmonie. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ja.
Neben dem ganz normalen Schulwahnsinn und sonstigen Freizeitaktivitäten und zu Hause. Und deshalb war einfach bis jetzt keine Gelegenheit, da nochmal damit aufzutreten.
Aber ist was in Planung?
Ja, für Herbst
Auch
kommt
in
was.
Deutschland oder ist das alles wieder nur Österreich?
Sogar in Italien.
Ja, gut, ist ja noch weiter weg von mir. Das ist ja, hilft mir ja nichts, wenn du noch weiter in den
Ja.
Süden fährst.
Ja, dann müssen wir dann off record, hast du gesagt, dann
Ja,
sprechen. Ja.
okay, gut. Du hast gerade Thielemann noch angesprochen. Wie ist es mit ihm zu arbeiten?
Ja, es war für mich ganz faszinierend. Ich habe natürlich schon mit symphonischen Dirigenten gearbeitet, aber noch nie mit so einer Größe und schon gar nicht mit Euphonium, also wenn dann mit Posaune. Also diese Präsenz, die der hat, und wie sehr der über diesen Werken steht, die er dirigiert, das war sehr beeindruckend. Er war auch sehr, sehr charmant eigentlich mit der Bläserphilharmonie. Also er hat schon verstanden, dass er da vor einem Studentenorchester sitzt und da vielleicht nicht allzu zu hart die manchen Leute angreifen darf. Damit er das rausbekommt, was er rausbekommt, hat es sehr schnell gespürt und ja, das war total spannend. Das war wirklich total spannend.
Aber war das für ihn das erste Mal auch ein reines Blasorchester da sitzen zu
Ich
haben?
Weil glaube.
es ist ja auch eine andere Herangehensweise, andere Welt. Die
Ja.
Klarinetten spielen den ganzen Streicherkram. Das ist ja, funktioniert ja alles schon auch anders irgendwie.
Ja, schon. Schon. Ich habe den Eindruck gehabt, dass er, also ein Mann von diesem Kaliber, der hat vermutlich ein Gespür, dass er das sofort irgendwie umsetzen kann oder umlegen kann. Auch seine Hörgewohnheit und auch wo die einzelnen Register sitzen, auch das allein, oder? Wo die Klänge plötzlich herkommen, die er sonst von rechts gewohnt ist oder so. Das hat er sehr schnell gehabt. Das war für mich wirklich toll zum Beobachten. Und ansonsten habe ich den Eindruck gehabt, dass das war dann wirklich sekundär trotzdem, weil er einfach seine Musik gemacht hat, wie er sie kennt. Und das Orchester hat aber ihm da mit Klasse unterstützt und ist ihm da gefolgt. Und ganz beeindruckend war die erste Probe. Er wollte eigentlich am zweiten Probentag nur zuhören, um eben ein Gefühl dafür zu entwickeln, was da vor ihm sitzt. Und dann wollte er doch irgendwie kurz mal den Till bearbeiten und dann ist er auf die Bühne ohne Partitur und hat einmal den Till durchdirigiert. Und das war, also sowas habe ich bis dato noch nie erlebt. Eben diese mit minimalen Gesten, mit Blicken, natürlich mit Mimik, wie es jeder Dirigent macht, aber so mit so einer Klasse, das war wirklich für mich was sehr Beeindruckendes. Und das Ding ist durchgelaufen von vorne bis hinten ohne Probleme und alle waren dann auch irgendwie vom Donner gerührt, so quasi, was war das jetzt gerade?
Ja, wobei natürlich, also ohne jetzt die Leistung zu schmälern, um Gottes Willen, aber das ist ja immer so, ich habe schon immer so den Eindruck, wenn dann natürlich ein Gastdirigent kommt, wenn es natürlich noch so ein großer Name ist, dann sitzt du natürlich nochmal anders auf der Stuhlkante, bist viel wacher und versuchst hier wirklich alles vorne mitzunehmen, weil du ja gar nicht weißt, wie reagiert der, wenn das jetzt nicht funktioniert halt.
Spielt
Also,
sicher auch eine Rolle, ja. Ja.
so.
Gebe ich dir total recht. Ja, auf jeden Fall.
Ja,
Ja.
weil ich hätte das auch gern mal, dass ich einfach nur vorgehe und einfach nur mal so mit den Augen irgendwas mache und dann passiert schon was, aber da guckt halt keiner raus. Irgendwie kommt ein Gastgerät. Also, ist jetzt
Ja,
Quatsch,
natürlich.
aber der, klar, der wäre nicht da, wo er ist, wenn er
Ja.
nichts kann. So. Aber wie war das? Du warst ja Solist. Wie war das so als Solist? Hat er mit dir auch irgendwie oder hat er dich einfach machen lassen und hat einfach nur geguckt, dass der Rest passt?
Beides. Also er hat schon Inputs gegeben und ja, ich muss dazu sagen, das Spannende bei diesem Projekt war, ich war relativ spärlich mit Informationen ausgestattet, als ich da hinkam.
Ach, du
Ich
wusstest gar nicht, dass er da ist?
wusste nicht, dass ich solo spielen muss.
Ach so, auch
In
noch nicht
der
schlecht.
zweiten Probe dann, also da dann, also die zweite Probe von ihm hat er dann gesagt, ja, wo ist der Solist? Und alle haben sich so angeschaut. Ich meine, ich wusste, dass ich da Solo, also steht Solo drin, aber dass das eine Solo-Arie quasi des Sängers ist, war mir bis dato auch nicht klar. Vielleicht auch mangels meiner Vorbereitung, mangelnde Vorbereitung meinerseits vielleicht auch geschuldet. Aber ich dachte, es war einfach ein Solo im Orchester, so wie es halt manchmal so Solo-Stimmen. Aber er wollte dann, dass diese Barack-Stimme quasi, die ich war, die musste dann neben ihm vorne stehen. Und das habe ich dann 2 Tage vor dem Konzert erfahren. Und das Spannende war, ich habe bei der Eröffnungsfanfare Bassposaune gespielt, dann Euphonium im Orchester, dann das Solo am Euphonium und danach Basstrompete bei Wagner-Sachen. Also ich habe 4 Jobs gemacht, deshalb war das Konzert sehr, sehr spannend. Ja, und das Solo war ein Aspekt davon, aber ich konnte es Gott sei Dank sehr gut genießen. Also es war wirklich eine Ehre und cool. Ich weiß auch nicht, ob es das nochmal geben wird, ein Euphonium-Solo quasi mit Thielemann. Who knows? Na schön.
Ja, kann man sich vor allem jetzt auch einen Lebenslauf gut reinschreiben, gell? Also nicht nur der einzige professionelle Euphoniumspieler Österreichs, sondern auch der einzige, der mit Thielemann gespielt hat. Ist alles so eine Vermarktungssache, musst du dir nur
Ja,
mal richtig
da
überlegen.
bin ich schlecht. Da bin ich schlecht. Deshalb bin ich bei dir. Du hilfst mir dabei.
Ach so, ich dachte, weiter kommst du nicht, außer zu mir. Gibt es das noch zum Nachschauen? Ich habe gesehen, du hast einmal was gepostet ich glaube, vom ORF oder so. Da habe ich es leider nicht gucken können, weil ich keine Zeit hatte. Aber gibt es das noch irgendwo auf YouTube oder bei denen in der Mediathek? Gibt es das noch?
Weiß ich nicht. Bin
Ja.
ich nicht informiert. Ich glaube eher nicht.
Schade. Das ist ja, also, Das ist ja schade, wenn so große Projekte dann irgendwann wieder verschwinden.
Naja.
Naja. Was steht jetzt so die nächste Zeit bei dir an?
Ja, jetzt war viel mein Kram. Jetzt kommt viel Schüler-Studenten-Kram quasi. Also zwei meiner Studenten schließen ab am Mozarteum. Das ist jetzt in 2 Wochen soweit. Genau, und dann bin ich Anfang Juni hier in Innsbruck beim Sinfonieorchester dabei, beim Heldenleben. Den Euphonium-Part darf ich da spielen. Da spielt übrigens Andreas Martin Hofmeier Tuba-Konzert vorher.
Ah.
Wird ein cooler Blechbläserabend quasi. Nicht nur, aber auch. Genau, und dann kommen 2 Solokonzerte in Salzburg mit David Gillingham Euphonium Concerto Anfang Juli auf mich zu. Auf das freue ich mich schon sehr. Ein ziemlich unbekanntes Konzert, aber ein super schönes Konzert. Weiß nicht, ob du das kennst.
Leider nein.
Ja, sehr schön mit symphonischem Blasorchester, wirklich cool. Genau, und dann noch 2 Konzerte mit Brass Quintett und dann geht es langsam in die Sommerpause und dazwischen halt in der Schule alle möglichen Leistungsprüfungen und Vortragsabende und so.
Okay. Sieht man sich auf dem Geburtstag der Blasmusik dieses Jahr?
Da natürlich. Wie konnte ich das vergessen?
Ja, weiß ich nicht. Du hast das einfach so ausgelassen.
Ja, jetzt war ich so mit Euphonium, Woodstock der Blasmusik ist ja Tenorhorn. Das ist wieder die andere Schublade. Ja, natürlich. Woodstock der Blasmusik. Danke fürs Erinnern. Selbstverständlich. In Ort im Innkreis mit den Original-Woodstock-Musikanten und einem neuen Programm.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Ja, wird
wann,
schön.
Wann spielt ihr?
Am Sonntag.
Okay. Okay. Georg, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, so ein bisschen zu plaudern, was so die letzten Tage und in den letzten Monaten bei dir los war.
Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Gerne, gerne. Das war die Folge mit Georg Pranger. Ich bin sehr gespannt, welches Feedback ihr uns gibt, ob euch die Folge gefallen hat, ob euch der Einblick in die Brassband-Welt vielleicht zu viel war, vielleicht zu wenig und natürlich, was mich am meisten interessiert, wie findet ihr die CD von Georg? Einen kleinen Podcast-Tipp hier am Rande. Wer noch mehr über Üben erfahren will, die Namen sind schon gefallen. Thomas Weiß und Markus Waltert waren auch hier zu Gast und stellen ihr Programm Train Your Play vor. Sie schreiben Übepläne unter anderem auch für Georg mit sportwissenschaftlichen Bezügen. Das heißt, wie belaste ich meinen Ansatz und meine Muskulatur und wann ist es vielleicht auch gut, mal Pausen zu machen. Ich verabschiede mich jetzt bald in die Sommerpause. Am Donnerstag gibt es noch die letzte Folge der 5. Staffel und da ist niemand Geringeres zu Gast als Martin Stadler, auch Tenorist. Wer in der Blasmusikszene ein wenig bewandert ist, dem wird der Name auf jeden Fall was sagen. Jemand, der gefühlt überall dabei ist und auf jeder Bühne sitzt. In der Sommerpause wird es noch 1-2 Folgen auf einen Kaffee mitgeben, sowie einige Reposts der alten Folgen, damit die nicht ganz untergehen. Und ich würde mich natürlich sehr drüber freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterhin hört, ihn vielleicht sogar unterstützt, indem ihr den Newsletter abonniert oder auch den ganzen Podcast abonniert und vor allen Dingen weiterleitet. Sei es die Folge, wo ihr sagt, die muss jemand mal gehört haben, an die Musikerinnen und Musiker, die ihr so kennt oder natürlich auch als Empfehlung des ganzen Podcasts. Ich freue mich, wenn ihr nach dem Sommer, der hoffentlich etwas schöner wird als zurzeit und voller Blasmusik bei euch ist, wieder hier am Start seid. Bis dahin, macht's gut, euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.